ich hatte nie gewusst, ob ich es jemals schaffe oder ob ich irgendwann an den Punkt komme, mich entscheiden zu müssen, Familie oder Karriere. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass meine familiäre Prägung und dieses vermeintliche Scheitern in dem Leistungssport mich auf die Spur gebracht hat. Man als Führungskraft selber einfach nur so gut ist wie sein Team. Also im Zweifel eher Fragen stellen, durch gute Fragen das Team zu empowern, zuzuhören und das Vertrauen zu schenken. Das ist für mich gute Führung.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich sitze im Büro von Melissa Jäger und das gab es bisher noch gar nicht, dass ich quasi live mit meinen Podcast-Gästen in einem Raum saß und wir es gemeinsam aufnehmen. Umso mehr freue ich mich, heute hier bei Melissa zu sein. Ich würde auch direkt reinstarten, deshalb für alle, die ich noch nicht kenne, liebe Melissa, könntest du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne, liebe Hannah, und ich freue mich auch riesig, dich heute hier in meinem Büro willkommen zu heißen. Mein Name ist Melissa Jäger. Ich bin bei der CHG Meridian für das Thema HR auf globaler Ebene verantwortlich, das heißt für 32 Länder und verantworte da die HR-Strategie, gestalte die Arbeitskultur und die Arbeitswelt im Heute und in der Zukunft mit dem Ziel, alles so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können.
Das hört sich ja schon sehr vielfältig und schön an. Ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen in so einer Position landet, beziehungsweise ich bin mir ganz sicher. Deswegen so ein bisschen rückblickend, weil ich auch immer sage, genau, es geht so um die Story behind. Was hat dich hierher gebracht? Gab es einen Moment, der dich besonders geprägt hat und der dann ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, okay, das ist das Ziel, in diese Richtung möchte ich mich entwickeln oder diese Position möchte ich mal erreichen? Oder wie bist du hier in diesem Stuhl gelandet?
Ja, das hat sich dann doch über einige Jahre erstreckt, natürlich dieser Weg hierher auf den Stuhl. Aber für mich war es, glaube ich, tatsächlich die Kindheit und Jugend, die mich geprägt hat, wo ich viel Zeit im Leistungssport verbracht habe und genau genommen im Dressurkader unterwegs war. Und ich daraus heute noch schöpfe als Führungskraft dieses Thema Disziplin, Ambition. Und für mich relativ schnell klar war, nachdem ich in der Schule absolut nicht so gut zu gebrauchen war, sitzen geblieben bin und da wirklich, ich sage jetzt mal, Startschwierigkeiten hatte, hat sich das irgendwann, diese Ambition aus dem Leistungssport, dann auch auf meinem Karriereweg entfalten dürfen. Und dadurch, dass mein ganzes familiäres Umfeld sich im sozialen Bereich befindet, was den Beruf anbelangt, kam das dann irgendwann alles zusammen und ich konnte alles, was an Energie, Ambition, Anspruch da ist, voll in meine Karriere legen und dieses nahe am Mensch, dieses arbeitspsychologische, wie kriegt man Menschen dazu, ja, ihr Bestes zu geben, an Arbeitgeber zu binden, ja, und wirklich auf eine Organisation einzuwirken, sodass man ein Arbeitsumfeld schafft, das High Performance auch erlaubt. Das hat dann irgendwie alles so zusammengebracht und deswegen habe ich heute die Situation, dass ich nicht nur in dem Stuhl sitze, sondern auch noch jede Menge Freude dran habe.
Mhm. So soll es ja auch sein. Wenn du jetzt aber sagst, deine Familie kommt ja größtenteils aus dem sozialen Bereich, wie war denn die Reaktion, also wie unerwartet war das, dass du so einen Weg einschlägst und in welchem Alter würdest du sagen, war das dann auch irgendwie klar? Wann hat sich das herauskristallisiert?
Ich denke, das war klar in dem Moment, als meine Reiterkarriere ja relativ tragisch und unvorhergesehen beendet werden musste, weil ich aus dem Nichts eine Pferdehaarallergie bekommen habe und dann musste ein Plan B her. Und deswegen war das, glaube ich, meiner Familie, so wie sie mich kennengelernt haben, schon auch klar, dass ich da jetzt meinen Weg neu finden muss. Aber auch, dass ich damals durch den Einzelsport und den Wettkampf schon auch die Resilienz hatte, mich da neu aufzustellen und den Mut, auch die Weichen neu zu stellen. Und habe dann auch ja einige Praktika gemacht in Psychiatrien und so weiter. Und für mich war aber da einfach relativ schnell klar, der Weg führt mich in die Unternehmen und auch in die Welt der Wirtschaft. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass meine familiäre Prägung und dieses vermeintliche Scheitern in dem Leistungssport mich auf die Spur gebracht hat.
Krass. Auch verrückt mit der Pferdehaarallergie, habe ich noch nie so gehört. Mhm. Ja, mein persönlicher Albtraum, bin ja auch ein Pferdemädchen.
Ja, ich hoffe, verstehe ich.
Ich hoffe, es tritt bei mir niemals auf. Aber wenn du jetzt so zurückguckst, und das waren in dem Fall viele Entscheidungen, so wie es sich anhört, auch in relativ kurzer Zeit, wo du dich so umorientieren musstest, gab es eine Entscheidung, die zurückblickend absolut richtig war, aber sich im Moment eigentlich falsch angefühlt hat oder so, als würde sie dich irgendwie ausbremsen, als wäre es erstmal die falsche Richtung. Und jetzt, wenn du ja reflektierst, denkst du, boah, das war genau richtig zu diesem Zeitpunkt.
Ich glaube, das war der Moment, als ich einige Jahre im Ausland verbracht habe, als Expat, damals bei der Firma Wirth in Australien, habe mich bewusst entschieden, da einige Jahre im Ausland auch zu arbeiten und war dann da bis so 4 Jahre. Und das war eigentlich der Moment, der mir wirklich auch schlaflose Nächte gebracht hat. Die Entscheidung, bleibe ich in dem Leben, das ich mir in Australien aufgebaut habe, von sozialer Seite, beruflicher Seite. Ich war da Personalleiterin für Australien und Neuseeland. Hatte da echt ein tolles Leben, mir hat die Kultur vor Ort gefallen, ich habe mich einfach wohl gefühlt und trotzdem musste ich eine Entscheidung treffen, bleibe ich da oder kehre ich zurück. Und heute aus der Sicht muss ich sagen, ich bin echt froh, weil ich natürlich in dem Stuhl, in dem ich heute sitze, davon profitiere, dass ich die Auslandserfahrung habe. Aber ich hätte mir das nie so vorgestellt, dass es so schwer ist, zurückzukehren. Ich dachte immer, der Schritt in den Flieger zu steigen und alleine darunter zu fliegen sei eine Herausforderung und erfordert Mut. Aber letzten Endes war es das Zurückkommen, das echt eine Herausforderung war.
Sagen ja viele, die schon, ich sag mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Ausland sind, dieses sich wieder, irgendwie freut man sich auf zu Hause, muss sich ja trotzdem irgendwie, man kommt als andere Person wieder. Aber hier erinnert einen viel an das Leben davor oder die früheren Strukturen und man selber ist aber irgendwie eine neue Person und jetzt muss man den Platz neu finden. Also so habe ich das auch immer nach längeren Auslandsaufenthalten empfunden, dass sich einfach vieles verschiebt und dann muss das wieder seine eigene neue Ordnung finden. Aber da vielleicht die Rückfrage, du hättest ja auch in Australien sicherlich nicht diesen Stuhl hier, aber einen anderen gefunden. Das heißt, was hat dich am Ende dazu bewogen zu sagen, okay, soll eine Karriere schon in Deutschland sein?
Ich glaube, letzten Endes war es auch wieder meine Familie und so dieses Thema Tradition, wo kommt man her, Heimat, wirkliches Zugehörigkeitsgefühl und wo möchte ich auch meine Familie gründen? Das war in einem Alter, da war ich Anfang, Mitte 30, da stellt man sich natürlich schon die Frage, ja, wo möchte ich mich auch längerfristig niederlassen in der wichtigen Lebensphase. Meine Eltern werden auch nicht jünger und das in Summe hat dann dazu beigetragen, da die Entscheidung auch zu treffen, zurückzukommen. Die Vernunft eigentlich. Nicht das Herz, sondern die Vernunft.
Ja, aber so wie du es vorher gesagt hast, also bist du ja jetzt hier am für dich richtigen Platz und weißt, wie gesagt, rückblickend, dass es eine schwere, aber in dem Fall richtige Entscheidung war. Egal wie happy und dankbar man ja jeden Tag mit seinem Job ist, ich kann das bei mir genauso sagen, gibt es doch häufig Herausforderungen, die vielleicht auch so einen Job ausmachen, die eine Rolle ausmachen. Du hast vorher auch gesagt, du bist ehrgeizig, ambitioniert, kompetitiv, da braucht man ja auch die ein oder andere Herausforderung. Aber gibt es Dinge, die nicht so leicht zu handeln sind an deiner Position, die aber viele einfach nicht kennen, die das nicht sehen, die das nicht wissen können von außen und wo du immer wieder merkst, dass es vielleicht auf Unverständnis stößt, bis du da Klarheit geschafft hast, weil ja einfach nicht klar ist, dass du dich mit solchen Themen auch herumschlagen oder befassen musst.
Also ich glaube, was viele nicht sehen, ist das, was neben dem klassischen Recruiting, Payroll, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, also alles, was Personalmanagement umfasst, auch noch ja, damit einhergeht im Sinne von Moderation von Themen, weil ein Unternehmen ist einfach ein Ort, wo Interessen aufeinandertreffen. Mhm. Bedürfnisse von Menschen, Interessen von einem Unternehmen entgegenstehen. Es geht einfach darum, auch im Endeffekt profitabel zu sein als Unternehmen. Und das heißt, es werden auch Entscheidungen getroffen, die nicht jedem gefallen. Und trotzdem, wie anfangs gesagt, dieses Thema Arbeitsumfeld schaffen, das vertrauensvoll ist, das Menschen motiviert, zusammenzubringen und zu moderieren mit verschiedenen Stakeholdern, mit Führungskräften, mit der Unternehmensführung, das zusammenzuführen und zu einer Lösung zu begleiten. Das ist so ein fortlaufender Dialog, den ich in meiner Position begleiten darf. Und der ist immer neu und ändert sich ständig, dadurch auch total spannend, aber auch wirklich sehr herausfordernd, weil es eben diese unterschiedlichen Interessen oder Bedürfnisse gibt.
Mhm. Sind das Sachen, die du dann auch mit nach Hause nimmst oder schaffst du das inzwischen, das hier zu lassen, wenn du abends gehst? Weil ich stelle mir das ja auch emotional manchmal wahrscheinlich aufreibend vor, weil wie du sagst, du bist halt stark in dem Bereich, also du bist in dem Bereich, wo es um Menschen geht und dann eben verschiedene Interessen aufeinandertreffen, jeglicher Form. Ist das was, was du hier lassen kannst oder eher weniger?
Kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, um was es wirklich geht. Also in der Regel verstehe ich unter Professionalität schon auch, dass man eine gewisse Souveränität hat, ein Unternehmen darin zu begleiten, Mitarbeiter ein offenes Ohr zu schenken und trotzdem quasi das Unternehmensinteresse zu vertreten. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Begegnungen oder Konflikte oder einfach Themen, die mich auch beschäftigen. Da bin ich dann auch nur Mensch und denke auch mal am Wochenende drüber nach. Aber ich habe auch gemerkt, je mehr Berufserfahrung man hat, man wird souveräner, man kann das irgendwie auch besser einordnen und hat auch seine eigenen Mechanismen entwickelt, auch mal abzuschalten. Aber im Endeffekt bin ich auch nur ein Mensch.
Ja.
Und mich lässt es natürlich nicht kalt.
Ja, das ist spannend, weil das bringt mich zur nächsten Frage. Was macht unter all diesen Aspekten für dich auch gute Führung aus? Weil du hast dein eigenes Team, du verantwortest viele verschiedene Länder. Das heißt, es geht um interkulturelle Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Ihr habt natürlich Englisch als Unternehmenssprache, ihr habt die verschiedenen Standorte, aber hier natürlich das Headquarter. Und das stelle ich mir nicht so einfach vor, da ein Führungsstil zu selbst zu haben und aber auch zu implementieren. Also du bist Führungskraft und du hast wiederum Führungskräfte unter dir, die weitere Menschen führen. Deswegen, wie würdest du gute Führung aus deiner Perspektive definieren?
Für mich da an erster Stelle steht immer das Vertrauen und Raum zu lassen für mein Team, einen Raum für Entwicklung. Und letzten Endes tatsächlich auch die Tatsache, dass man als Führungskraft selber einfach nur so gut ist wie sein Team. Also im Zweifel eher Fragen stellen, durch gute Fragen das Team zu empowern, zuzuhören und das Vertrauen zu schenken. Das ist für mich gute Führung, weil letzten Endes hinter jedem Erfolg steht dann ein Team. Und eine Führungskraft ist nie dazu da, alles selbst zu wissen. Und da auch die Größe zu haben, das Team in den Vordergrund zu stellen, denen den Raum zu geben, ihre Ideen vorzubringen.
Mhm. Und was glaubst du, was es für Führungskräfte braucht für die Zukunft? So, wenn man jetzt sich einfach anschaut, wo wir gerade stehen, wirtschaftlich und was die Welt bewegt. Also, was sind so die Skills, die du aus deiner heutigen Perspektive sagen würdest, ist einfach sehr, sehr wichtig als Führungskraft entweder mitzubringen oder aktiv zu entwickeln und dann wiederum die Rückfrage, lassen sich überhaupt alle entwickeln oder braucht man manche einfach von Natur aus?
Also ich glaube, das Thema Führung ist der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen in der Zukunft. Deswegen lege ich unfassbar großen Wert darauf, die richtigen Führungskräfte auszuwählen und zu entwickeln im Sinne von Skills, im Sinne von Werten, im Sinne von Mindset. Und ich meine, wir leben in einer VUCA-Welt. Es wandelt sich alles immer schneller und rasanter. Die geopolitische Lage ist total unberechenbar, unvorhersehbar. Die Technologien entwickeln sich weiter. Künstliche Intelligenz macht keinen Halt. Mhm. Und man muss als Führungskraft meiner Meinung nach extrem proaktiv sein, eine Neugierde haben, auch von sich aus, sich selber up-to-date zu halten, aber auch das ganz große Thema emotionale Intelligenz, weil die Generationen, die nachkommen, haben einfach andere Bedürfnisse. Es geht nicht mehr darum, diesen autoritären Führungsstil an den Tag zu legen, sondern eine Kultur zu schaffen, wo die Führungskräfte in der Lage sind, eben zuzuhören, echte Wertschätzung zu geben und die Perspektiven zu wechseln. Ohne das wird es meiner Meinung nach wirklich schwer, wenn das Mindset nicht passt.
Ja. Vielleicht an der Stelle so Dinge, die du schon umgesetzt hast, wo du sagst, okay, das sind eigentlich kleine Hebel mit sehr großer Auswirkung, also irgendwie Tipps und Tricks, die großen Mehrwert bringen, sich aber in einem Unternehmen relativ schnell implementieren lassen.
Ja, tatsächlich. Man denkt ja immer bei Mitarbeitermotivation an Gehaltserhöhung oder irgendwelche Incentives. Aber meiner Erfahrung nach braucht es wirklich gar nicht so viel. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, die kosten auch nicht viel. Aber wirklich aktiv zuhören. Mhm. Mal nachfragen bei den Mitarbeitern. Was haben die für Ideen oder was können die dazu beitragen? Und wirklich, wirklich verstehen wollen. Oder auch, so klein das vielleicht klingt, aber so eine aufrichtige Wertschätzung. Ein Danke an der richtigen Stelle, im richtigen Moment, hat viel, viel mehr Wirkung als manch andere monetäre Hebel.
Ja, ganz spannend. Vielleicht kannst du uns auch einen kurzen Einblick geben. Das weiß ich natürlich aus unseren sonstigen Gesprächen, in unserem Reverse Mentoring. Ihr hattet das nämlich auch zum Beispiel in Australien. So habt ihr die Mitarbeiterfluktuation, also die Fluktuationsrate verbessert, indem ihr die Mitarbeiter mehr involviert habt. Vielleicht willst du da einen kurzen Einblick geben, was da ein paar Stellschrauben waren, an denen ihr gedreht habt, die dann sehr, sehr schnell große Erfolge erzielt haben.
Ja, total gerne. Das war zu meiner Zeit bei Würth, wo wir eine sehr, sehr hohe Fluktuation verzeichnet haben. Also in manchen Ländern ist die Fluktuation ja einfach höher als bei anderen, als in Deutschland zum Beispiel. Da war sie aber in Australien sehr, 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 sehr hoch, also knapp unter 20%. Und der Auftrag war eben zu sagen, was sind denn jetzt Maßnahmen, wie man die relativ schnell auch runterbringen kann. Und nach einer gewissen Analysephase, wo wir geschaut haben, was sind eigentlich die Probleme, haben wir sehr zielgerichtet innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate Maßnahmen eingebaut, um die Bindung zum Unternehmen zu erhöhen. Und das waren Sachen wie ein Dialog zu führen. Jetzt ist Australien ein sehr, sehr großes Land. Das heißt, die Außendienste sind auch wirklich zum Teil sehr einsam. Aber wie schafft man das, die im Dialog zu halten, schon morgens mal einen kurzen Check-in-Call zu haben, mit denen im Austausch zu bleiben, am Ende vom Tag oder auch mal in der Mitte vom Tag, immer mal wieder Impulse oder Kontaktpunkte zu setzen oder aber auch ein Buddy-Programm zu implementieren, um die wirklich auch denen das Gefühl zu geben, sie sind emotional auch verbunden mit dem Unternehmen, auch wenn sie isoliert irgendwo im Outback unterwegs sind, das Gefühl zu geben, sie haben diesen Sense of Belonging, sie gehören dazu, sie sind nicht vergessen, sie sind nicht allein gelassen und auch von Headquarter aus sogenannte Candidate Care Calls. Das heißt, wir haben die auch regelmäßig einfach angerufen zu fragen, so hey, wie läuft's heute, was war heute irgendwie dein Highlight, was war dein Lowlight? Also ein konstantes Anbinden an unsere Kultur und das Gefühl zu geben, wir sehen dich, wir sind für dich da. Und das war genau die Schwelle, die die gebraucht haben, um dann wirklich in eine langfristige berufliche Zukunft auch übergehen zu können.
Voll spannend, weil das, wie du vorher schon gesagt hast, manchmal zeigt so, eine Gehaltserhöhung ist toll und ein anderes Incentive vielleicht auch, aber am Ende besteht ein Unternehmen aus Menschen und Menschen haben menschliche Bedürfnisse und eins unserer größten Bedürfnisse ist ja, dazu zu gehören. Jeder von uns hat ja so, man hat ja so die, also die natürliche Angst, irgendwie ausgegrenzt zu werden.
Genau.
Das ist damit das Schlimmste, was Menschen widerfahren kann in jeglicher Form. Und dass es im Arbeitsumfeld genauso geht, also dass ich versuche irgendwo, also ich möchte dazugehören, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte gesehen werden, ich möchte die Verbindung haben. Das ist ja auch immer, warum ich so sage, okay, fangt an, mehr ins Storytelling zu gehen, ins Geschichten zu erzählen. Menschen suchen Verbindung und die werden wollen irgendwie wissen, wer ist da am anderen Ende, mit wem interagiere ich da, wer sitzt da, warum fühle ich mich mit der Person wohl, wo haben wir Gemeinsamkeiten. Also das ist am Ende einfach das, was so stark überwiegt und was so vieles wettmachen kann. Menschen machen ihren Traumberuf für zum Teil auch sehr geringes Gehalt, weil sie sagen, das erfüllt mich. Also so, wo ist auch das Thema? Also es ist beides wichtig, aber langfristig ganz ohne Zugehörigkeit, Erfüllung und soziale Bindung ist wahrscheinlich beinahe unmöglich.
Absolut, und ganz genau so war es. Und ich glaube, das ist auch ein globales Thema, egal auf welchem Kontinent, egal in welchem Land der Welt. Das sind einfach die Verbindungen, die Menschen auch binden.
Ja, voll. Und nochmal zu dir und deiner Rolle jetzt bei CHG und auch der Führung hier. Da muss man an der einen oder anderen Stelle sicher schwierige Entscheidungen treffen. Hast du ein typisches, eine Routine, wenn es um schwierige Entscheidungen geht? Bist du jemand, der immer sehr schnell auf seine Intuition hört, das Bauchgefühl sagt ganz klar ja oder nein? Bist du jemand, der mindestens eine Nacht drüber schlafen muss, deren es sich eine Pro- und Kontraliste macht, keine Ahnung. Bei einer Verantwortung, die so groß ist und wo auch so viele Menschen dranhängen, wie triffst du schwierige Entscheidungen?
Das ist echt eine interessante Frage, weil tatsächlich würde ich sagen, das variiert so ein bisschen. Es gibt ganz schwierige Entscheidungen, das ist mir sonnenklar, intuitiv, wie ich die lösen möchte. Und dann gibt es vermeintlich andere Problemstellungen, wo ich mir dann tatsächlich auch andere Perspektiven einhole und mich beraten lasse von meinem Team, vielleicht von Peers oder von Vorgesetzten, auch von meinem externen Netzwerk, das ich sehr, sehr wichtig finde, auch um so einen Perspektivenwechsel durchzuführen und dann vielleicht auch mal eine Nacht oder länger drüber zu schlafen und dann sich dieses Gefühl einstellt, ja, und das ist die richtige Entscheidung. Ich habe verschiedene Perspektiven abgewogen und komme dann dazu. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, bei welchen Entscheidungen das ist. Ich glaube, das ist auch viel Erfahrung und schon auch noch so ein bisschen Intuition.
Ja, voll. Und zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen, die ja eher dich als Person betreffen offensichtlich. Gibt's was, was dich eigentlich sehr ausmacht, was aber wenige über dich wissen?
Was wenige über mich wissen? Ich hatte das ja anfangs schon mal gesagt, diese Geschichte mit dem Dressurreiten.
Ja.
Dadurch, dass ich da durch die Allergie heute so gar keine Kontaktpunkte mehr zur Pferdewelt habe, leider, ist es in meinem heutigen Leben auch gar nicht mehr präsent. Dadurch wissen auch wenige, dass ich so eine Reiterkarriere habe. Und das war jetzt nicht nur so Hobbyreiten, sondern wie gesagt wirklich auch im Kader. Und ja, das hat mich schon geprägt, aber es ist ein Teil, der heute nicht mehr sichtbar ist.
Und hast du dir eine Alternative, was ist dein heutiger Alternativausgleich?
Also ich glaube, die Ambition lebe ich wirklich im Job aus und auch die Leidenschaft, weil mir mein Job einfach wirklich, wirklich Spaß macht. Also für mich ist es kein Job, sondern Berufung. Mir macht es wirklich Freude und ich bringe mich total gern ein. Deswegen ist total zufriedenstellend das Gefühl, wenn man das erreicht hat.
Ja.
Und das erfüllt mich.
Das ist dann vielleicht auch schon die Antwort. Ich weiß es nicht, auf meine nächste Frage. Worauf bist du besonders stolz?
Besonders stolz bin ich darauf, dass ich es geschafft habe, mir mit meiner Ambition so eine Position zu erklimmen und auch mit der Disziplin, weil das war sicherlich auch nicht immer ein einfacher Weg und hat schon auch viel ja, viel gefordert von mir und Einsatzbereitschaft. Und der springende Punkt ist aber, dass es nicht alles ist, sondern dass ich noch so einen riesigen Pol habe, der das Ganze ausgleicht. Das ist meine eigene Family, also mein Mann und meine zwei Mädels. Und das in Einklang zu bringen, das ist so individuell. Ich hatte nie gewusst, ob ich das jemals schaffe oder ob ich irgendwann an den Punkt komme, mich entscheiden zu müssen, Familie oder Karriere. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das so, ja, zu leben heute, dass ich das Gefühl habe, ich habe richtig cool viel Quality Time mit meinem Mann und meinen Mädels. Mhm. Und trotzdem habe ich aber den vollen Fokus auf meinen Job. Ja. Und ja, das, was ich hier tue.
Voll inspirierend. Ich glaube auch für alle Frauen, die sich diese Frage auch stellen. Ich glaube, das ist natürlich häufig tatsächlich eine Frage, die mehr bei den Frauen liegt, aus vielerlei Gründen. Deswegen auch aus Eigeninteresse so die Frage, was würdest du Frauen raten? Also das klingt jetzt so, das ist ganz sicher nicht einfach, und deswegen so die Frage, wie schaffst du es, beides zu balancieren? Wie machst du das, dass du dich nicht entscheiden musst und dass beides seinen Platz hat? Ist das krasses Time-Management? Sind das Strukturen, die ihr als Family geschaffen habt? Gibt es da was du als Tipp mitgeben kannst?
Ja, ich glaube, das ist zum einen ist wirklich sehr, sehr individuell, weil jede Frau ist anders, jede Ehe ist anders, jedes Familiensetup mit Oma, Opa und so weiter ist anders. Deswegen finde ich es total schwer, da auch so pauschal Tipps zu geben. Aber für mich sind schon ein paar Kriterien, die da drauf Einfluss nehmen. Und das eine ist mein Mann, der mir das Ganze ermöglicht. Also tatsächlich auch die Gespräche vor der Familiengründung. Wie stellen wir uns das vor? Und wie kann es funktionieren, damit es nachher passt und dass es keine Überraschungen gibt? Und ich sehe viele Frauen, die da so, die sind total fit, die sind toll ausgebildet, aber die stolpern dann vielleicht so in was rein und an denen bleibt dann die Familienbetreuung auch hängen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dieses Bild als Paar vorher zeichnet und schaut, wie lässt sich es möglich machen. So, das ist das eine. Und das andere ist das Thema Let Them. Ich glaube, das habe ich von dir. Ja, Let Them Theory. Im Sinne von, als Frau jetzt gerade hier in der Region, in der wir sind, ist schon noch eher so ein bisschen einhornmäßig, wenn man einfach Wert auf Karriere legt und sich kein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn man den Anspruch hat, im Beruf Karriere zu machen, weil es ein ganz normales Bedürfnis und man wird da schnell auch verurteilt oder vielleicht angegriffen, wenn man beides möchte, Mutter sein und Beruf. Und es geht auch. Man muss sich nicht entscheiden. Ja. Dieses Wissen, man kann beides sein. Eine total herzlich, liebevolle, tolle Mama und aber auch ein Karriere-Animal und da Gas geben. Also es geht einfach beides, wenn man es möchte. Und man sollte sich da auch nicht davon abbringen lassen.
Voll schön. Richtig, richtig toll. Sehr inspirierend. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern für viele, die das hören. An der Stelle auch die Buchempfehlung. Daher kommt es nämlich, die Let Them Theory von Mel Robbins. Also an der Stelle kann ich das Buch empfehlen. Es hilft auch ein bisschen, sich mit diesen Gedanken in jeglicher Form auseinanderzusetzen. Nicht nur für Beruf und Familie, sondern auch allgemein mit dem Thema, was andere sagen und denken. Und jetzt die letzte abschließende Frage an dich. Was ist das größte Learning oder vielleicht auch so ein klassisches Lieblingszitat, was du gern mitgeben würdest, weil es dich geprägt hat oder du sagst, okay, das ist sehr, diese Kernaussage resoniert einfach mit dir und die kannst du mit der Welt teilen.
Also tatsächlich, ich bin ja sehr geprägt durch dieses Dressurreiten und Dressurreiten eindeutig ein Einzelsport. Aber was mich das Leben und auch das Berufsleben gelehrt hat, ist, dass es ein Team braucht und die Beziehungen einen auch tragen. Sei es des Vertrauens wegen, sei es der Energie wegen, der Motivation, aber die Investition in Beziehungen, Support Network, alles, was man so um sich rum hat, egal ob Beruf oder privat. Ich glaube, das ist das, dass es nicht am Ende um den Pokal geht, den ich vielleicht auf dem Dressurfeld überreicht bekommen habe, sondern eigentlich um das Gemeinsame, den Weg gemeinsam zu gehen und sich gegenseitig zu unterstützen und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man sie mal braucht. Und dass das der eigentliche Weg ist, gemeinsam an das Ziel. Ich habe jetzt nicht so ein Zitat, aber das verbildlicht.
Ja, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, genau. So diesen gegenseitigen Support durch jegliche Höhen und Tiefen, ja. Und Träume und Wünsche und Visionen. Und da braucht man welche, die einen befürworten und bestärken und anschubsen und auch mal festhalten und auch mal durch schwere Zeiten vielleicht ein bisschen tragen. Sehr, sehr schön. Das finde ich einen schönen Abschluss. In diesem Sinne vielen Dank für deine Offenheit. Das ist, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin mir sicher, es können viele was aus all dem Gesagten mitnehmen. Und genau, in dem Fall würde ich mich hier jetzt auch verabschieden. Wir sitzen hier noch eine Runde gemütlich in deinem Büro, aber mit der Folge sind wir durch. Ich freue mich über alle, die uns eine positive Bewertung hinterlassen oder beim nächsten Mal wieder einschalten oder am besten beides. Liebe Grüße und bis dann!